Klar, Jesus ist für sie der Herr, keine Frage. Dem wollen sie auch gehorchen. Aber da sind ja auch noch so andere Mächte und Gewalten, sichtbare und unsichtbare, irdische, außerirdische Mächte. Wer muss nur den richtigen Hebel drücken und man bekommt die Angst, das kennen wir ja auch. Kräfte, Sterne, Engelwesen, all das war ein Thema. Vor den einen Mächten fürchten sich die Leute in Kolossea und die anderen beten sie an. Sie leugnen nicht die Herrlichkeit Jesu. Aber drumherum sind auch so Irrlehren und manche Frage im Raum. Wer regiert die Welt? Auf was ist eigentlich Verlass? Und welche Angst macht sich auch breit? Was gibt uns noch Orientierung? Und wer ist eigentlich herrlich und wer ist mächtig? Die Angst macht sich breit, vielleicht auch bei uns. Klima, das aus den Fugen gerät, Äußerungen von Politikern mit Waffendrohungen, die uns Angst machen können, verseuchte Lebensmittel, Existenzbedrohungen. Ihr kennt das ganze Repertoire. Eingangs haben wir Psalm 135 gehört. Dort steht Gott über allem. Der Psalmist besingt die Größe und Schönheit Gottes, beschreibt nicht nur Naturgewalten, sondern auch geschichtliche Ereignisse. Bei meinem Urlaub in den Bergen konnte ich auch immer nur staunen über die Größe des Schöpfers. Da stehen so Berge um einen rum und man weiß, die verrückt keiner mal so schnell. Und man ist auch nicht mal eben über die Strecke gelaufen. Man weiß, wie lange Wege sein können. Mal eben schnell so den Berg rauf und runter geht eben mal nicht. In den Bergen Gewitter zu erleben, ist nochmal was ganz Außerbesonderes. Und wir haben es enorm erlebt. Und da sind dann Wolkenschauspiele, Gewitterschauspiele, die einen nur staunen und manchmal auch in Angst versetzen können. Da ereignen sich beeindruckende Szenen. Vor allen Dingen, wenn der Himmel sich noch färbt in rot und leuchtend. Und man ist nur dankbar, wenn der Regenbogen sich über der Stadt erhebt. Und dann wird man sich auch bewusst, wie klein der Mensch eigentlich ist. Weil so ein Gewitter, so Berge, so Natur kann man nur beobachten und drüber staunen, aber man hat doch gar keinen Einfluss. Da ist kein Hebel, an dem ich mal eben drehen könnte. Auf die alten Bauernregeln, sich von damals zu besinnen, macht irgendwie auch keinen Sinn mehr. Alles scheint so ein bisschen anders zu laufen. Für gute Ernten ist es im Moment sowieso viel zu nass und nicht nur die Bauern sehen sich schon längst wieder nach Wärme und Licht. Auch die Gemeinde in Kolossee hatte Sehnsucht, in gewisser Weise auch nach Licht und Wärme, nach Liebe und Herzlichkeit, nach Orientierung und ein Wort, das uns im Kolosserbrief immer wieder begleitet, nach Fülle, nach Erfüllung, nach Sinn. Sinnsucher, so könnten wir die Leute auch bezeichnen, Sehnsüchtige. Die Gemeinde, von einem Mitarbeiter des Paulus gegründet, von Epaphras, war heidenchristlich geprägt. Das heißt, die Leute hatten von Anfang an eigentlich keine Ahnung, was so mit Glauben zu verbinden ist. Im jüdischen Umfeld gab es Einflüsse, die die Gemeinde beeinflussten, aber die Stadt an sich war keine fromme Stadt. Und das Ganze mit Gott war so ziemliches Neuland für die Leute in Kolossa. Sie waren Anfänger im Glauben, hatten noch keine lange Tradition, auf die sie sich stützen könnten. Sie hatten die Botschaft vom Evangelium gehört, wussten, ja, Jesus liebt mich, Gott liebt mich. Wir haben auch ein bisschen was erlebt und der Eingangstext berichtet von Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber irgendwie suchten sie noch mehr. Auch was Greifbares, Erfahrbares. Der Same war gelegt bei ihnen und die ersten Früchte waren auch sichtbar im Glauben. Für die dankt Paulus, das haben wir gerade gehört in der Lesung von Andrea Bendix-Lessmann. Doch für eine gute Ernte scheint jetzt nochmal Pflege dran zu sein und auch Korrektur. Und in Kolossee scheint es da zum Thema Glauben so dies oder jene Meinung zu geben. Es gibt Philosophien und Lehren, sei es zum Thema Ernährung, des Lebensrhythmus, Form der Anbetung, der Lebensgestaltung, alles lag auf dem Tisch. Für Paulus, besser einen seiner Schüler, der dieses Rundschreiben verfasst, das übrigens auch an Laodicea gehen soll, der Gemeinde, die in der Offenbarung beschrieben wird, als wäre doch schön, wenn er entweder kalt oder warm wäre, so dazwischen irgendwie, ist einfach nur lau und schmeckt nicht. Den schreibt er einen seelsorgerlichen Brief. Da sind klar verschiedene Strömungen mit den faszinierenden Wirkungen da. Und die sollen jetzt auch nicht einfach nur zurückgedrängt werden, so nach dem Motto, das ist richtig und so müsst ihr sein. Es ist klar, dass die verschiedenen Strömungen nicht zurückgedrängt werden können, außer es kommt von innen heraus etwas Neues. Und da setzen die Ausführungen an, nämlich in der vertieften Christusbeziehung, diese zu stärken, damit das andere weichen kann. Der Geigenbauer Schlesske sagt, wer es nicht in sich hat, wird es draußen vergeblich suchen. Und spricht in dem Zusammenhang von Frieden und Liebe und Glück, wer es nicht in sich hat, wird es außen vergeblich suchen. Wir können den Weltfrieden suchen, wenn wir selbst nicht in uns selbst stimmig und friedlich sind oder in unserer Familie oder Umkreisgemeinde, wie auch immer. Dann können wir draußen noch so sehr das beklagen. Aber auch die Liebe. Ich kann sie noch so sehr draußen suchen, in Süchten und Versuchungen und sonst was, wenn ich nicht in mir weiß, ich bin geliebt. Und ich würde diesen Satz von Schlesske auch noch weiterführen, wer es nicht in Christus findet, der sucht es draußen auch vergeblich. Für den Schreiber des Kolosserbriefs macht es keinen Sinn, zu diskutieren und zu schreiben über, gibt es jetzt Engel und Gewalten? Wie ist das mit den Mächten und den finsteren Zuständen? Und welche Macht soll zum Zuge kommen? Für den Schreiber geht es auch nicht darum, groß Toleranz wirken zu lassen. So nach dem Motto, soll doch jeder nach seiner Fassung selig und glücklich werden. Für den Schreiber steht nur das eine fest. Egal welche Kraft oder Macht, sie haben verspielt. Sie werden nicht gewinnen. Ihr Einfluss ist nichts mehr wert, denn Jesus Christus ist Herr. Christus ist Herr über alle Mächte und Gewalten. Und das entfaltet der Schreiber in 4 Kapiteln. Sein Ziel ist es, die verschiedenen Strömungen zu benennen, abzuwerten. Ja, er nimmt sogar Vokabular dieser Strömungen auf, aber er will sie verdrängen und abwehren durch eine Vertiefung des Glaubens, der Christuserkenntnis. Und dann im zweiten Teil des Briefes wird er ganz praktisch und da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe beim Vorbereiten gesagt, hoffentlich werde ich nicht zu theoretisch und zu theologisch heute Morgen, sondern die Praxis soll da kommen und die kommt auch im Kolosserbrief, von daher lade ich euch auch ein, das Ganze zu lesen. An den Anfang stellt er den Dank und die Fürbitte für die Gemeinde, wie wir es bei der Lesung gehört haben. Und dann endet er mit einem klaren Bekenntnis. Christus ist Herr über alle Mächte und Gewalten. Er regiert. Ich weiß nicht, wer von euch Angst hat bei Gewittern oder wenn es dunkel wird. Oder es gibt ja auch Lebenssituationen, die ganz schön gewittrig und dunkel und Schrecken machen können. Jemand erzählte mir gerade vom Besuch der Geisterbahn auf der Kirmes. Also hier heißt es ja Dom, aber woanders heißt es durchaus Kirmes. Und als er durch diese Geisterbahn fuhr, fing nicht nur sein Sohn an zu schreien, sondern auch andere fing an zu schreien, weil man ja in Schreckmomente versetzt wird. Aber man muss sich auch Gehör verschaffen. So nach dem Motto, es ist der normale Reflex, wenn ich Angst kriege, schreie ich und es verschwindet dann schon. Sich Gehör verschaffen, um den Feind durch Krach in die Furcht zu schlagen, das ist auch manchmal unsere eigene Erfahrung. Und Erzählungen machen uns das ja auch bekannt. Andere erschrecken, um selbst nicht erschreckt zu werden. Das ist auch so eine Masche, die man gut ziehen kann. Im Kolosserbrief begegnet den Irrlehren und Unsicherheiten Fragen der Schreiber nicht durch Lärm, sondern mit einem klaren Bekenntnis. Und das muss gar nicht mal laut sein, aber klar. Und dieses klare Bekenntnis formuliert er in Form eines Hymnuses, eines Liedes in 2 Strophen, in das die Gemeinde einstimmen kann. Aber bevor er dieses Lied anstimmt, schreibt der Schreiber es und bringt es auf den Punkt in den Versen 12 und 13 im Kolosser. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist erstmal Fakt. Ihr seid geliebt, ihr seid errettet, ihr seid getauft, ihr seid von der einen in die andere Welt versetzt. Und dann stimmt er dieses Hymnus an, dieses Lied, was ihr auch ausgedruckt auf den Bekanntmachungszetteln findet. Und er stellt mit diesem Bekenntnis klar und macht deutlich, was die Grundlage für einen Glauben ist. Und Leben, Schöpfung und Erlösung in und durch und zu Christus. Ich lese Kolosser 1, 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden mache durch sein Blut am Kreuz. Da ist diese Frage, wer regiert die Welt, aber auch vielmehr noch, wer ist Jesus für dich? Wir haben gerade einen Taufkurs laufen, in 2 Wochen werden wir ja auch einen Taufgottesdienst haben oder vor meinem Urlaub war der Taufkurs. Und da war auch diese Frage, wer ist Jesus für dich? Und da gab es ganz unterschiedliche Meinungen. Wir wissen ja, wo man vielleicht einen Haken dran machen könnte. Aber wer ist er für dich persönlich, auch heute Morgen? Wo begleitet er sie auf dem Weg? Ich habe mir überlegt, es auch mal immer wieder neu für mich aufzuschreiben, um auch auszujustieren, bin ich noch auf dem Kurs. Ein Lied von Tobi Werner, was eher in der jüngeren Generation bekannt ist, heißt es: Mein Freudenspender, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher, mein Schuldvergeber, mein Freudensbringer. Und wir könnten das fortsetzen. Wer ist er für dich? In Christus ist mein ganzer Halt oder welch ein Freund ist unser Jesus. Ich wäre gerne in Kolosser dabei gewesen, als der Schreiber das Lied vorgelesen wurde und vielleicht der Erste den Text angesagt hat und die Gemeinde einstimmen mitzusummen und mitzusingen, weil sie das kannten und einstimmen konnten. Es ist auch gut, sich das Lied gut bewusst zu machen und zu wissen, wer ist meins? Jesus, wer ist er für dich? Welch ein Freund ist unser Jesus in Christus, ist mein ganzer Halt, mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer. Blicken wir in diesen Kolossertext, werden 4 Dinge erzählt, die Christus ist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung, er ist das Haupt der Gemeinde, der Anfang der Erstgeborenen von den Toten. Und schon der erste Satz mag doch irritieren. Wie kann es von etwas Unsichtbaren ein Bild geben? Schwierig wird es, wenn wir darin etwas erkennbar machen wollen. So nach dem Motto, ich schaue mir Jesus an und den kann ich mir ja nicht mehr ansehen. Die Ikonen, die Bilder, die man hat, sind ja alles nur Kunstwerke. Aber worum es geht, ist ja hier die Wirksamkeit, die Wirkkraft. Schaut euch Jesus an, schaut, wie er Gott repräsentiert, die Wirksamkeit der Güte Gottes. Hier in Jesus wird klar, wie schöpferisch und erlösend Gott handelt. So wie sich Jesus in uns widerspiegeln soll, ihr kennt dieses Lied, Jesus, wir sehen auf dich, in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit, zeigt sich Jesus das Wesen Gottes wieder. In Christus wird Jesus sichtbar. Und darum geht es ja auch um diese Herrlichkeit, die die Kolosseer zwar anerkannten, aber da waren noch irgendwelche Engel und Mächte und Gewalten, die für sicherlich stärker waren. Und der Schreiber sagte, Jesus ist der, in dem sich alles zeigt. Er ist der Allumfassende und erst in ihm, durch ihn, kann auch die Schöpfung und Gottes Gegenwart in der Schöpfung wahrgenommen und verständlich werden. Gott hat sich den Menschen zugewendet. In Jesus ist er ihnen nahe gekommen. Und alles, was wir von ihm empfangen, was uns umgibt, beschäftigt, ja, auch die Mächte und Gestalten, alles ist ihm unterstellt. Egal, was geschieht, es geht nichts an Jesus vorbei. Das können wir manchmal gar nicht fassen und nicht glauben. Aber wir dürfen uns diese Wahrheit immer wieder vor Augen führen. Und genau hier fängt ja auch manchmal an, das Gottesbild der Einzelnen ins Wacken zu kommen. Wenn Gott doch so ist, wie kann er das alles zulassen? Wer sitzt am Hebel dieser Welt? Wie kann Gott das zulassen? Wäre Gott so dann? Punkt, Punkt, Punkt. Aber genau hier fangen wir doch an, uns ein Bild von Gott zu machen. Hier fangen wir an, Gott zu sagen, wie er sein müsste und regieren sollte. Kennt das vielleicht, dass man Kindern manchmal erzählt, dass Gott böse ist, wenn es donnert? Oder Engel backen Plätzchen, wenn er im Herbst so rot leuchtet und wie auch immer und welche Fantasien man da kommt, aber ich kenne solche Geschichten. Als Erwachsene wissen wir, da ist weit mehr. Da backen keine Ecken in Plätzchen und auch Gott ist nicht nur böse, wenn es donnert oder überhaupt hängt das nicht im Zusammenhang. Aber es ist erschreckend, welchen Glauben wir auch heute finden können. Da sind nicht nur Horoskope und Verhaltensregeln, Energieflüsse und Schutzengelmaskottchen. Ich sage euch, was man in Souvenirläden so alles treffen kann und sehen kann. Und vielleicht nicht nur da. Wie viel Glücksbringer, Steine, Gnome, Waldgeister ich hätte kaufen können. Mein Gepäck hätte nicht gereicht. Und da ist auch die heutige Zeit gar nicht weit entfernt von Engel und Mächten und Gewalten. Dass alles in Christus ist und durch ihn bedeutet nicht, dass er Allversöhner ist und alles egal ist beziehungsweise gleich ist, es keinen Unterschied mehr macht, wer irgendwas macht. Das Anliegen des Schreibers ist, die Christuserkenntnis zu vertiefen, die Beziehung zu Jesus. In Christus wird alles zusammengefalten. Das heißt, er ist allem übergeordnet und Christus bleibt Herr über die Welt. Das heißt, das andere macht auch gar keinen Sinn. Das Einzige, was Sinn macht, ist, sich an ihm zu orientieren. Hier werden Sinnsucher Halt finden. Und die Welt ist nicht sinnlos, sondern von Gottes Liebeswillen getragen. In Christus ist die ganze Schöpfung. Christus ist Herr über die Welt und das Haupt der Gemeinde. So endet die erste Strophe und wird die Überleitung in die zweite gegangen. Und der Schreiber stellt klar, von wem aus die Gemeinde gelenkt werden soll. Wer die Orientierung gibt, allem voran. Herz und Herz vereint zusammen, findet in Gottes Liebe Ruhe, in seinem Herzen. Und von ihm aus sind wir hier zusammengestellt. In meiner Schulzeit habe ich gelernt, was Engelshierarchien sind. Auch was Kastenwesen ist, wie Chefetagen und Gesellschaft funktioniert, wo ein Oben, ein Unten ist und wo man vielleicht so sein könnte. Wir kennen Rangordnung durch Leistung, durch Geburt, durch Sonstiges. Aber auch im Übersinnlichen gibt es da verschiedene Ausführungen. Jesus ist der Anfang und das Ende. Jesus ist das A und das O, so schreibt es auch die Offenbarung nachher in Kapitel 22. Und mit diesem Gedanken beginnt auch die zweite Strophe des Kolosserbriefes. Christus ist der Anfang, der Erste. Auch hier wieder die Überordnung, Voranstellung und so, wie Christus der Erstgeborene vor aller Schöpfung ist, in allem Sichtbaren, so ist er das auch in der neuen Schöpfung, in dem, was noch kommt. Jetzt und für immer ist alles und allem voran Christus. Das heißt, nicht nur in der Schöpfung, in der wir sehen und die wir erleben können, ist Gottes Handeln präsent durch Jesus. Er ist auch der Repräsentant der neuen Schöpfung, des neuen Lebens, Herr in dieser und der zukünftigen Welt. Wir alle sind neue Schöpfung. In Christus sind wir neue Schöpfung. In der Taufe bekennen wir die neue Schöpfung, die neue Gestalt. In uns soll Christus auch Raum gewinnen. In Johannes 1 heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und anschließend von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dass wir hier sitzen heute Morgen, dass ich hier stehe, ist ein Geschenk, ist Liebe. Dass Jesus für uns gestorben und gekommen ist, ist Liebe. Und Gott, dem alle Macht gehört, der alles erfüllen kann, der überhaupt nicht beschränkt ist, der beschränkt sich und will Wohnung nehmen. Mensch wird er. Ankommen, für die Menschen zugänglich werden in Christus. Gott hat es gefallen, so heißt es in Kolosser Vers 19, Gott hat es gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Gott, dem alles möglich gewesen wird, kommt dir und mir ganz nah, um Versöhnung zu schenken, um Frieden zu stiften, um die Kluft aufzuheben. Da gibt es nicht mehr die Kluft zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten. In Christus sind alle Rangordnungen aufgehoben. Durch ihn ist Friede geworden und der Tod ist besiegt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sterben, aber der Tod ist besiegt. Und das Kreuz gibt die Orientierung. Wisst ihr, ich habe in meiner Urlaubszeit eine für mich der schönsten Kreuzesdarstellungen gesehen, die ich mir nur denken könnte. Und erst war ich etwas irritiert. Ich komme mal gerade nach vorne.
Da hing über dem Abendmahlstisch dieser Kirche, einer evangelischen Kirche, Christus, einfach so. Und ich habe gedacht, es fehlt das Kreuz. Und man hat gedacht, was fliegt der denn? Der hat keinen Boden unter den Füßen und nichts. Und desto mehr ich da stand, und jetzt gehe ich zum Mikro, damit mich alle wieder hören.
Desto mehr ich da saß und stand in dieser Kirche, habe ich gedacht, wie schön. Jeder wusste es, dass dieser Mensch, dieser Christus, der da in Holz dargestellt ist, das Kreuz darstellt. Es brauchte nicht den toten Christus ans Kreuz genagelt oder sonst was. Dieser Mensch, dieser Christus, der dort hing in der Kirche, stellte mit seinem Körper das Kreuz dar. Gleichzeitig diese offenen und einladenden Arme. Und weil er dort hing und aus dem Himmel kam, war es der wiederkommende Herr. Und das alles einfach in Christus. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in dieser Darstellung dargestellt. Der gestorbene Christus, und wir brauchten das Kreuz nicht, um uns es zu denken, der Gegenwärtige, der mit offenen Armen für dich da ist, und der wiederkommende Herr. Wer mag, dem kann ich das Bild anschließend zeigen, aber ich möchte euch diesen Gedanken mitgeben. Er ist, er war und er kommt. Und diese zwei Strophen dieses Hymnuses, in denen der Schreiber uns in den Kolosserbrief einführt, nimmt uns mit hinein. Die Kolosser waren verunsichert darüber, wer die Welt regiert, welchen Strömungen man glauben muss, welcher Lehre ist denn jetzt richtig, muss ich dem folgen und jenem folgen. Und so wie wir manches Mal. Es gibt ja nicht nur weltlich und christlich, es gibt ja auch im Christlichen dies und jenes, im Weltlichen dies und jenes. Da weiß man manchmal nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Der Schreiber ruft mit dem Hymnus ins Gedächtnis, Jesus ist das Haupt. Christus ist der Herr, er ist der Erlöser für dich. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten in dieser und der zukünftigen Welt. Und dazu stimmten sie dieses Bekenntnis an. Es ist auch ein Singen gegen die Angst, gegen die Fragen, die da sind. Und dazu kann ich uns auch Mut machen, immer wieder ein Lied Gottes sich ins Herz zu rufen, zu sagen, ob auch Stürme noch toben oder sonst was, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Singen gegen die Angst, gegen die Ungewissheit, gegen all das, was um einen herum tobt. Ihm allein gebührt daher die Ehre und die Anbetung, denn er allein ist herrlich und mächtig und die Herrlichkeit und das Lob gehört allein Christus. Amen. Wir haben bewusst einen Moment der Stille. Jesus Christus herrscht als König aller.